Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext zu Zorn steht beim Propheten Zephania im ersten Kapitel, die Verse 14 und bis 18. Des Herrn großer Tag ist nahe, er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn ist bitter, da schreit selbst der Starke. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Unwetters und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wieder den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut soll ausgeschüttet werden, als wäre es Staub, und ihr Fleisch, als wäre es Kot. Auch ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn. Die ganze Erde soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden, denn er wird ein schreckliches Ende machen mit allen, die auf Erden wohnen. Nun ja, Gott ist zornig. Gott ist zornig. Würde der Zorn einfachhin eine der gerne sogenannten Todsünden sein, hätten wir ein recht großes Problem. Denn Gott beginge eine Todsünde. Schlecht. Auf der Textebene des altvorderen Propheten Zephania wird in puncto Zorn nun wahrlich nicht gekleckert, es wird geklotzt. Ein Tag des Zornes Gottes hat seinen großen Auftritt, filmreif und dramatisch. So effektreich, dass dieser Vorstellungskomplex sich in diversen Bildwerken, etwa des jüngsten Tages, optischen Ausdruck verschaffte. Und nicht nur das, dass Dies Irae, Dies Illa, ein Tag des Zornes ist jener Tag, so die direkt aus dem Prophetentext übernommene Eröffnungszeile des der gleichnamigen Sequenz der Totenmesse etwa. Wir haben es eben in einer grandiosen Improvisation zu Gehör bekommen. Dies Irae, dies Illa, solvet saeclum in favilla, teste David cum Sibylla, so heißt es. Tag der Rache, Tat der Sünden, wird das Weltall sich entzünden, wie Sibyll und David künden, so eine deutsche Übertragung. Die Kompositionen der Totensequenz des Dies Irae sind Legion. Mozart kennt jeder, Verdi vielleicht auch, Donizetti und wie sie alle heißen. Gerne hat sich die Kompositionsriege an diesem markigen Text versucht. Statt eines weiteren, durchgenudelten Sanctus endlich ein Text mit Schmiss, aufregender als langweiliges göttliches Liebesgesäusel. Apropos Liebesgesäusel. Ich kann ihn schon fast hören, den Einwand, das göttliche Zorndonnerwetter gehöre ja ins Alte Testament, gehöre zum zornigen Gott. Wie gut, dass es im Neuen Testament der sprichwörtliche Gott der Liebe ist, der die Bühne betritt. Gott der Liebe? Sola Scriptura? Kennen wir diese Texte eigentlich? Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Das ist nicht Zephania. Das ist Paulus im Römerbrief, bekanntlich Neues Testament. Nein, das Zerrbild des zornigen Gottes da und des liebenden Gottes hier, das sich seit den Zeiten des frühchristlichen Theologen Markion in die Hirnwindungen der Christenheit eingenistet hat, das ist vollumfänglich zu entsorgen. Auch die fatal abwertende Unterscheidung Altes und dann Neues Testament, auch diese geht auf den besagten Markion zurück. Nun, auf der Textebene eines Zephania und seines Adepten aus Tarsus, also Paulus, ist Gott zornig. Auf der Textebene, kein Problem. Aber eigentlich sind es die jeweiligen Schriftsteller. Sie lassen Gott vor Zorn entbrennen. Gott schmeißt ja keine Bücher vom Himmel. Es sind VerfasserInnen, die dies zu Papier bringen. Sie lassen Gott vor Zorn entbrennen. Warum? Nun, die Vorstellungslogik ist so simpel wie beständig. Gott, das ist der Punkt, Gott ist ob des sündigen Verhaltens beleidigt und angefressen, weswegen er mit eisernem Besen einen Anti-Sünden-Kehraus veranstaltet. Oder auch nicht. Gottes Zornesgrimm wird ja nur als Drohkulisse aufgebaut. Ob Drohkulisse oder nicht, Gottes Zorn soll nicht einer Grundlage entbehren, er soll gerechtfertigt sein, ja, er soll gar gerecht sein, gerechter Zorn. Namentlich in der theologischen Systembildung der lateinischen Kirche des Westens, ach, wem es noch nicht aufgefallen ist, ich bin römisch-katholisch, ich weiß, wovon ich spreche, von der Tradition der lateinischen Kirche. Da wird das dann juristisch durchkomponiert und formvollendet und es etablierte sich als Negativfolie Gott gerechter Zorn gegen was? Negativ, es etablierte sich, so nenne ich das, so etwas wie eine Sündenbesoffenheit. Eine Sündenbesoffenheit. Überall Sünde, 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 Sünde. Mit einer entsprechenden Mentalität der Frömmigkeit. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Mit Paulus, mit Augustinus und so weiter. Und dann zürnt Gott zurecht in dieser Logik. Es ist eine menschengemachte Logik. Und er fordert Sühne. Gott fordert Sühne, Wiedergutmachung. Denn keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Nihil in ultum remanebit, so in der Totensequenz. Nichts kann vor der Strafe flüchten. Dankeschön. Ich nenne das den langen von Zephania und Paulus inspirierten Schatten, wie er sich namentlich beim genannten Augustinus als umdunkelter Schlagschatten konzentriert. Die Menschheit, so Augustinus, ist ihm ein einziger Sündenklumpen, eine Massa damnata, eine verdammte Masse. Dankeschön. Und dann ist Gottes Zorn in dieser Logik mehr als berechtigt. Aber umdüstertes Gottesbild und belastend negatives Menschenbild gehen Hand in Hand und strecken ihre fahlen Finger, so nenne ich das, aus bis in diese Stunde. Straf mich nicht in deinem Zorn, großer Gott, verschone. Ach, lass mich nicht sein verloren, nach Verdienste nicht lohne. Hat die Sünde dich entzündet, lass um Christi willen deinen Zorn sich stillen. Hast du verstanden, was du da gesungen hast? So schön die Melodie ist, der Text, die Logik, das Gottes- und Menschenverständnis? Angesichts dieser theologischen Logik beginne ich, zornig zu werden. Denn konfessionsübergreifend müssen sich doch eingeübte, theologische Vorstellungswelten die Frage gefallen lassen, ob sie akzeptabel sind. Nur weil sie altehrwürdig sind, sind sie nicht gleich akzeptabel. Denn auch Altehrwürdiges kann sein Verfallsdatum überschreiten. Sachkritik an menschengemachten Gottesvorstellungen ist nicht nur erlaubt, sondern bisweilen doch auch zu fordern. Denn lähmende Sündenlethargie, die lässt mich in der Tat zornig werden. Und wie ich meine, berechtigterweise. Ja, es gibt auch so etwas wie eine sündhafte Theologie, wo sozusagen, wie nenne ich das, ein göttlicher Gnadenabsolutismus mich als enteigneten, Leibeigenen dekonstruiert und verleugnet. Wo die Gnade übermächtig wird, werde ich entmächtigt und verfalle angesichts eines solchen Gottesbildes in eine fragwürdige, gnadengewirkte Trägheit. Ich kann ja eh nichts. Gott kann alles. Ich? Eine gnadengewirkte Trägheit. Ist das rechtens und akzeptabel? Lebst du so? Ich nicht. Für Thomas von Aquin, ich darf einen weiteren Theologen bemühen. Für Thomas von Aquin, Stichwort Trägheit, für Thomas von Aquin ist es just die Trägheit, die ihm, dem mittelalterlichen Theologen, als Wurzel aller Sünden gilt. Die Selbstdispensierung zu untätigem Gottvertrauen. Trägheit, die Akzedia, nichts machen. Gott soll mal machen. Wie? Denn damit verkommt Gott zu einem, nun ja, Barbiturat und stirbt den schleichenden Tod der Irrelevanz. Dabei schreit doch unsere Gegenwart geradezu danach, mit brennender Sorge und steigendem Befremden, ein Zitat aus der Enzyklika Papst Pius XI. Vom Palmsonntag des Jahres 1937, auf Deutsch von allen Kanzeln verlesen. Mit brennender Sorge und steigendem Befremden schreit es doch danach, mutig jenem Ungeist entgegenzutreten, der doch Berlin schon einmal geschändet hat, weil dieser Ungeist den Menschen geschändet hat. Es braucht Mut, Menschen guten Willens, ausgestattet mit einer gehörigen Portion, ja, Zorn, aber nicht unbeherrscht und maßlos, nicht überhitzt und rasend, sondern engagiert und tapfer. Nochmals Thomas von Aquin, ira praeexigitur ad fortitudinem, Zorn ist Voraussetzung für den Mut. Und das um Christi willen, wie in jenem Lied? Ja, aber nicht als süßliche Erlösungsprojektionsfläche ich und mein Jesulein, sondern als Vorbild des Eifers für eine gottgemäße und damit dem menschengemäße Welt. Gegen all das, was Einigkeit und Recht und Freiheit widerstreitet. Gottes gerechter Zorn wider alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, so Paulus, und das jetzt ohne diese Kette der Sündenbesoffenheit, möge so in dir, in uns, menschliche Gestalt annehmen. Und das Gedächtnis des Lebensengagements des Nazareners wäre inspirierend für die Zukunft. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das Engagement des Nazareners inspirierend für unsere Zukunft. und Gottes Gegenwart ergriffe durch dich so unsere Gegenwart. Durch dich. Mit dir. Alles andere wäre Sünde. Gott fehlte dann nämlich. Und eine spätere Generation möge uns somit nicht der Trägheit zeihen und dann zu Recht zornig werden, falls die Anhängerschaft des Propheten aus Galiläa sich an den Urintuitionen des einen Gottes, der einen Menschheit vergangen hätte. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.